Der andere Flügel ist abgebrochen, als mein Vater noch ein Junge war. Darüber ist das hängende Euter, wie die Titten einer alten Hexe.«
Er drehte sich um und warf einen raschen Blick auf ihre Brust.
»Sir, Milady«, meldete Podrick, »da ist ein Reiter.«
»Wo?«
Keiner der Felsen sah für sie wie ein Reiter aus.
»Auf der Straße, nicht aus Stein. Ein Richtiger folgt uns dort unten.«
Pod zeigte in die Richtung. Brienne drehte sich im Sattel um. Sie waren inzwischen so hoch, dass sie meilenweit an der Küste entlang schauen konnte. Das Pferd kam dieselbe Straße hinauf, die sie gerade hinter sich gelassen hatten, und befand sich etwa 2 oder 3 Meilen hinter ihnen.
»Schon wieder?«
Sie beäugte den flinken Dick misstrauisch.
»Schaut mich nicht an«, wehrte Crabbe ab. »Wer auch immer das ist, der flinke Dick hat nichts mit ihm zu schaffen. Irgendein Mann von Brune wahrscheinlich, der aus dem Krieg heimkommt. Oder einer der Sänger, die von Ort zu Ort wandern.«
Er wandte den Kopf ab und spuckte aus.
»Jedenfalls kein Quatscher. So viel ist verflucht nochmal sicher. Die reiten nicht auf Pferden.«
»Nein«,
pflichtete Brienne ihm bei. Darin wenigstens waren sie sich einig. Die letzten 100 Fuß des Aufstiegs waren die steilsten und heimtückischsten. Unter den Hufen der Pferde lösten sich Kiesel und rollten den Steinpfad hinunter. Als sie aus der Spalte kamen, standen sie vor der Burgmauer. Von der Brustwehr spähte ein Gesicht zu ihnen herab und verschwand dann. Brienne meinte, es sei eine Frau gewesen, und sagte das dem flinken Dick, der stimmte zu.
»Brune ist zu alt, um auf die Wehrgänge zu steigen, und seine Söhne und Enkel sind in den Krieg gezogen. Niemand mehr da, außer Mädels und ein paar rotznäsigen Säuglingen.«
Die Frage, für welchen König Lord Brune eingetreten war, lag ihr auf der Zunge, aber das spielte keine Rolle mehr. Brunes Söhne waren fort. Manche würden nicht zurückkommen. »Wir werden hier keine Gastfreundschaft für die Nacht finden. Alte Männer, Frauen und Kinder würden das Tor ihrer Burg wohl kaum bewaffneten Fremden öffnen.«
»Ihr sprecht von Lord Brune, als würdet ihr ihn kennen«, sagte sie zum flinken Dick.
»Früher einmal vielleicht.«
Sie betrachtete die Brust seines Wamses. Lose Fäden und ein durchlöcherter, ausgefranster Fleck dunkleren Stoffes zeigten, wo ein Abzeichen entfernt worden war. Ihr Führer war ein Fahnenflüchtiger, daran zweifelte sie nicht. Konnte der Reiter hinter ihnen einer seiner Waffenbrüder sein?
»Wir sollten weiterreiten«, drängte er, »ehe Brune anfängt, sich zu wundern, warum wir hier vor seinen Mauern stehen. Selbst ein Mädel kann eine verfluchte Armbrust spannen.«
Dick deutete auf die Kalksteinhügel mit ihren bewaldeten Hängen, die sich hinter der Burg erhoben.
»Von jetzt an gibt es keine Straße mehr, nur Bäche und Wildpfade. Aber Milady braucht keine Angst zu haben. Der flinke Dick kennt sich aus.«
Genau davor hatte Brienne Angst. Der Wind pfiff über die Klippen, und doch alles, was sie riechen konnte, war eine Falle.
»Was ist mit dem Reiter?«
Solange sein Pferd nicht über die Wellen laufen konnte, würde er bald die Klippe heraufkommen.
»Was soll schon mit ihm sein? Wenn er irgendein Idiot aus Maidenpool ist, findet er vielleicht den verfluchten Pfad nicht. Und wenn doch, schütteln wir ihn im Wald ab. Dort wird er keine Straße mehr haben, der er folgen kann.
Nur unsere Spuren.« Brienne fragte sich, ob es nicht besser wäre, den Reiter hier zu erwarten mit der Klinge in der Hand.
»Ich würde dastehen wie eine vollendete Närrin, wenn es tatsächlich ein fahrender Sänger oder einer von Lord Brunes Söhnen ist.«
Crabbe hatte wohl recht.
»Wenn er morgen noch hinter uns ist, kann ich mich dann mit ihm befassen.«
»Wie ihr wollt«,
sagte sie und lenkte die Stute auf die Bäume zu. Lord Brunes Burg blieb hinter ihnen zurück und bald war sie außer Sicht. Wachbäume und Soldatenkiefern wuchsen um sie herum in die Höhe, hohe grüne Speere, die in den Himmel stachen. Auf dem Waldboden bildeten gefallene Nadeln eine Schicht, die so dick wie eine Burgmauer war. Dazwischen lagen Kiefernzapfen. Die Hufe ihrer Pferde schienen keine Geräusche zu verursachen. Es regnete leicht, hörte für eine Weile auf und begann von neuem, doch unter den Kiefern spürten sie kaum einen Tropfen. Im Wald kamen sie deutlich langsamer voran. Brienne ließ ihre Stute durch das grüne Dämmerlicht trotten und lenkte sie zwischen den Bäumen hindurch. Hier konnte man sich sehr leicht verirren, wurde ihr bewusst. Wohin sie auch schaute, überall sah alles gleich aus. Sogar die Luft wirkte grau und grün und still. Kiefernäste kratzten an ihren Armen und scharrten laut über ihren frisch bemalten Schild. Die unheimliche Stille setzte ihr mit jeder Stunde, die verstrich, mehr zu. Auch dem flinken Dick schien sie zu schaffen zu machen. Spät am Tage, als die Dämmerung anbrach, versuchte er zu singen:
»Es lebte ein Bär, ein Bär, ein Bär, ganz schwarz und braun und voll Fell war er«,
sang er, und seine Stimme klang so kratzig wie eine Wollhose. Die Kiefern verschluckten sein Lied, so wie sie auch den Wind und den Regen auftranken. Nach einer Weile hörte er auf.
»Hier ist es unheimlich«, sagte Podrick. »Das ist ein schrecklicher Ort.«
Brienne empfand dasselbe, allerdings würde es niemandem helfen, wenn sie das eingestand.
»In einem Kiefernwald ist es düster, aber es ist auch nur ein Wald. Hier gibt es nichts, wovor wir uns fürchten müssten. Was ist mit den Quatschern und mit den Köpfen?«
»Der Junge ist schlau«, meinte der flinke Dick und lachte.
Brienne warf ihm einen verärgerten Blick zu.
»Es gibt keine Quatscher«, erklärte sie Podrick. »Und auch keine Köpfe.«
Es ging die Hügel hinauf und die Hügel hinunter. Brienne ertappte sich dabei, wie sie betete, der flinke Dick möge ein ehrlicher Bursche sein und wissen, wohin er sie führte.